RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Am 8. und 9. Mai, Sonntag und Montag ist das, wird ja das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert an das Ende. Und die Wehrmacht hat in dieser Nacht die Kapitulation unterschrieben. Die Ukraine gedenkt am 8. Mai der Kriegsopfer. Russland feiert den 9. Mai als Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Das alles bekommt ja nun eine besondere Brisanz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. In Berlin unter anderem sind zahlreiche Demonstrationen geplant. Unterzeichnet wurde diese Kapitulationserklärung in Karlshorst. Das Gebäude ist ja da schon lange Museum und es ändert angesichts der aktuellen Entwicklung seinen Namen. Aus dem deutsch-russischen Museum wird schlicht das Museum Berlin-Karlshorst. Dessen Direktor ist Jörg Moret. Schönen guten Morgen, Herr Moret.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Sie haben ja am Morgen der Invasion durch Putins Armee alle Flaggen vor Ihrem Museum bis auf die ukrainische abgenommen und eben auch, wie schon angedeutet, diesen Zusatz Deutsch-Russisches vor dem Museum abgeklebt. Warum diese Änderung und jetzt nur noch Museum Berlin-Karlshorst?
Ja, wegen des Krieges. Also wir haben normalerweise 4 Fahnen vor dem Haus, die russische, belarussische, ukrainische und deutsche Fahne. Das sind die 4 Nationen, die seit rund 30 Jahren in Karlshorst in dem Museum zusammenarbeiten, in einem Verein. Und dieser Verein hieß eigentlich schon immer nach dem Vereinsregister Museum Berlin-Karlshorst e.V. Das fanden wir immer so ein bisschen langweilig. Und weil die Vereinsgeschichte tatsächlich binational begann, deutsch-russisch, hieß das dann immer deutsch-russisches Museum. Und so haben wir das die ganze Zeit auch beibehalten. Das bekam natürlich 2014 mit der Annexion der Krim bereits schon einen Riss, dass die ukrainischen Kollegen doch große Schwierigkeiten hatten, unter diesem Namen die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, haben es aber geschafft. Und nun haben wir wirklich am ersten Kriegstag gesagt, das ist eine so tiefgreifende Zäsur. Wir ziehen tatsächlich nur die eine Fahne auf, aus Solidarität mit der Ukraine. Wir gehen zurück auf unseren ursprünglichen, formal richtigen Namen Museum Berlin-Karlshorst, diese eindeutige oder dieses Ungleichgewicht in Richtung Russische Föderation nun auch sichtbar zurückzunehmen.
Der Name ändert sich also. Wie ändert sich aber möglicherweise auch das Gedenken? Tut es das?
Das ist die große Frage. Ja, also kurz gefasst wahrscheinlich schon. Wir als Historiker sagen natürlich immer, die Geschichte ändert sich nicht, aber selbstverständlich ändert sich der Blick auf die Geschichte und damit ändert sich auch das Gedenken. Wir versuchen auch in diesem Jahr, zusammenzuhalten, was geht. Wir wollen tatsächlich die Opfer der Sowjetunion, die Leistung der Sowjetunion, auch der Roten Armee, nicht vergessen machen, auf gar keinen Fall. Aber wir reden eben nach dem Zerfall der Sowjetunion von 15 souveränen Staaten und 3 davon führen nun gegeneinander gerade Krieg.
Sie haben diese Verdienste der Roten Armee angesprochen. Russen und Ukrainer haben ja gemeinsam gegen Hitler gekämpft. Da liegen ja auch Tausende von ihnen in Berlin-Treptow begraben. Aber zuletzt ist das Denkmal beschmiert worden und es gibt auch Debatten um diese Art der sowjetischen Denkmäler. Zu Recht?
Ach ja. Irgendwie schon, denn ich meine, diese Denkmale sind quasi aus der Zeit gefallen. Das sind stalinistische Bauwerke mit all dem, was dazugehört. Gerade in Treptow sind es Zitate von Stalin in Goldlettern. Ich bin total dagegen, die abzureißen, sie zu schleifen oder zu verändern. Wir müssen sie.
Und ich höre Jörg Moret leider nicht mehr. Ah doch, jetzt höre ich Sie wieder. Also. Jetzt nochmal, Herr Moret. Denkmäler, wie auch zum Beispiel die Panzer am sowjetischen Ehrenmal, da war ja auch schon die Forderung, die zu entfernen. Wie stehen Sie dazu?
Die Panzer müssen bleiben. Das ist natürlich ein Kriegerdenkmal. Das stört uns vielleicht auch. Wir müssen das aushalten. Wir müssen es kontextualisieren, aber wir dürfen diese Denkmale jetzt nicht schleifen.
Es gibt ja auch am 8. Mai, am Gedenktag eigentlich in Deutschland für das Ende des Zweiten Weltkrieges hier in Berlin, nur ein stilles Gedenken, so hat es der Berliner Senat beschlossen. Halten Sie das für angemessen oder müssten wir da jetzt gerade besonders laut sein?
Doch, ich halte das für angemessen. Wir machen auch in unserem Museum kein Museumsfest, es wird ruhig. Wir machen abends dann eine Mahnung für den Frieden. Auch das wird eher ruhig. Das ist der Situation angemessen, doch.
Das sagt Jörg Moret, Direktor des Museums Berlin Karlshorst, wie es künftig heißen wird, also nicht mehr Deutsch-Russisches Museum.
Wir haben gerade den 2. Mai gehabt, den Jahrestag der Befreiung Berlins. Jetzt steht der 8. Mai bevor, der Jahrestag der Kapitulation des Naziregimes. Was bedeuten Ihnen diese Daten heute?
Diese Daten bedeuten mir eigentlich, dass ich frei sein darf. Dass ich als freier Mensch leben kann.
Das heißt, das ist bei Ihnen auch noch ganz tief im Gedächtnis?
Ja, ich kann mich entsinnen, als die Russen in den Bunker reinkamen, da hieß es, wir werden jetzt belagert von den Russen. Und was hat meine Mutter und ich gemacht? Wir sind uns in die Arme gefallen und haben geschrien, wir haben überlebt, jetzt sind wir frei. Die Leute haben uns angeguckt, als wenn wir nicht ganz in Ordnung wären. Aber wir fühlten uns frei den Moment. Wir hatten natürlich auch Angst vor der Belagerung von Russen, vor der Vergewaltigung und sonst dergleichen. Uns konnte ja nichts weggenommen werden, weil wir nichts mehr hatten. Aber Angst hatten wir vor Vergewaltigung. Denn das war so in der kundgetan, in der Presse, dass die Russen alle vergewaltigt haben. Und das haben sie ja auch genügend getan. Es sind ja viele, viele Frauen, die dann nachher krank wurden und sonst dergleichen. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Aber wir fühlten uns den Moment als freie Menschen. Und das war, dass wir überlebt haben. Diese vielen Katastrophen, die wir hinter uns hatten, das war das Größte, was es gab.
Wie lief das dann danach weiter, als dann klar war, da sitzen Sie als Jüdin zwischen den anderen Ausgebombten?
Also mit den Leuten aus dem Bunker hatte ich keinerlei Kontakt mehr gehabt. Aber die Nachbarn von Herrn Lindenberg, war ein älteres Ehepaar und vor allen Dingen die Frau hatte im Luftfahrtministerium gearbeitet, in der Küche und hat unwahrscheinlich viele Lebensmittel in ihrem Häuschen gehabt, in ihrem kleinen Häuschen und hat uns 4 Wochen lang beköstigt. In der Zeit, diese Übergangszeit von Krieg auf Nachkrieg. Wenn wir das nicht gehabt hätten, wären wir wahrscheinlich da verhungert.
Wie war denn dann die Zeit, als dann der Krieg plötzlich vorbei war? Diese Übergangszeit, die Sie gerade beschrieben haben. Was haben Sie da gemacht?
Also ich hatte als allererstes versucht, wieder Schule zu besuchen. Und das wurde mir abgelehnt zu 2 Eingaben. Denn ich habe ja nur 4,5 Jahre Grundschule gehabt. Und wollte natürlich weiter meine Schulausbildung weitermachen. Ich habe ja im Krieg 2 Jahre 56 Stunden in der Woche an der Nähmaschine gesessen und habe ja gearbeitet. 1 Woche Tag, 1 Woche Nacht. Und ich wollte ja raus aus dem Arbeitsprozess, ich wollte eine Schule machen. Und das wurde mir verwehrt. Mathematik habe ich nie gehabt. Rechnen habe ich die Grundform gelernt gehabt. Die sind bei mir drin. Viel schlimmer war es mit der Rechtschreibung und die habe ich leider erst mir selber beigebracht, als ich nachher dann meine Geschichte aufgeschrieben habe und alles auf den Computer bringen konnte.
Wie alt waren Sie denn?
Tja, das waren uns 2002 und ich bin 28 geboren.
Und Anfang 70, also man lernt nie aus.
Man lernt nie aus.
Nun sind Sie ja in Berlin geblieben. Sie hatten mir auch mal erzählt, Berlin ist Ihre Heimat und auch Brandenburg lieben Sie über alles.
Ja.
Wie war das denn? Der Krieg war vorbei und dann haben Sie mit Leuten zusammengelegt, die über Jahre, fast Jahrzehnte indoktriniert waren, Juden zu hassen, zu verabscheuen. Wie war das dann für Sie, im Nachkriegs-Berlin als Jüdin zu leben?
Also ich habe keine Diskriminierung nach dem Krieg gehabt, gar nicht. Und ich habe im Krieg auch festgestellt, dass viele Menschen so gedacht haben wie wir eigentlich, dass Jude sein eigentlich nur eine Religion ist. Und wir ja unter so vielen Religionen leben. Und ich bin ja der Meinung, wir haben ja alle nur einen Gott. Da ist es doch egal, ob unter welchem Religion man lebt. Wenn man an Gott glaubt, ist es doch gut. Man sollte jedem seinen Glauben lassen. Einen festen Glauben zu haben, ist für mich was sehr Wertvolles.
Inwiefern können Sie das ausführen?
Ich bin ja nun im jüdischen Glauben erzogen worden. Und nach dem Krieg, der Herr Lindenberg, der uns ja seine Gartenlaube zur Verfügung gestellt hat, der war ja ganz streng evangelisch. Und aus Dankbarkeit zu ihm habe ich mich taufen lassen und bin evangelisch geworden. Aber im Grunde genommen bin ich ein Zwischending. Denn der Christentum ist ja aus dem Judentum hervorgegangen. Also so weit auseinander liegen wir gar nicht. Und ich bin sehr gottgläubig. Mir ist es egal, ob ich in einer evangelischen Kirche bete oder in der Synagoge bete oder im Wald bete. Das ist mir egal. Mein Gebet kommt sowieso zu Gott.
Nun herrscht gerade wieder Krieg in Europa.
Ja.
Wie erleben Sie das?
Teilweise ganz, ganz schlimm. Wenn diese Nachrichten von diesen Bomben und von diesen furchtbaren Städten kommen, fange ich an zu zittern.
Wir sehen jetzt Menschen auf der Flucht in Europa, die kommen noch hierher und suchen Sicherheit in Deutschland.
Ja.
Ja, wie ist das für Sie, wenn dann plötzlich solche Flüchtlingsströme 70 Jahre später in eine andere Richtung geht? Die kommen jetzt nach Deutschland und suchen Sicherheit hier.
Ja, also für mich ist das sehr, sehr, also sehr beruhigend, muss ich sagen, dass Menschen zu uns kommen mit unserer Vergangenheit, die wir hatten, dass sie aber das Vertrauen zu uns haben. Das finde ich sehr, sehr gut.
Haben Sie da auch so ein persönliches Empfinden, dass Sie so sagen, nun erfahren diese Menschen etwas, was sie vielleicht...
Ja, was ich auch mal hatte. Mich hat auch mal jemand aufgenommen. Ja, also das ist eigentlich ein Geben und ein Nehmen. Und so soll es auch sein im Leben. Ich habe gestern eine Lesung gehabt in Langwitz unter Studenten. Und diese Studenten, die waren so fasziniert von meiner Geschichte und haben sich so fantastisch verhalten, dass ich gesagt habe, wir brauchen keine Bange haben. Wir haben genug Menschen, die den Rechtsradikalen widerstehen können.
Wie lange haben Sie dann eigentlich Pause gemacht bei den Vorträgen wegen Corona?
Eigentlich gar keine. Ich habe in der ganzen Zeit, möchte ich sagen, jedes zweiten Monat mindestens ein Interview gehabt. Und ab und zu mal, so alle halbe Jahr, habe ich auch mal einen Auftritt irgendwo vor Menschen gehabt. Also ganz abgerissen ist es nie. Aber eben keine drei oder zweimal in der Woche, nicht wahr?
Was bedeutet Ihnen das?
Also ich habe durch meine Vorträge die ganzen Ballast, den ich innerlich hatte, diese Depressionen, die in mir waren, die habe ich alle abgearbeitet. Ich kann heute eine Lesung machen von 3 Stunden, ohne in Tränen auszubrechen. Und wenn ich daran denke, wie meine erste Lesung aussah, da habe ich mehr geweint als gesprochen.
Welche Fragen werden Ihnen da gestellt?
Oftmals werde ich gefragt, wie ich zum Leben wieder zurückgefunden habe. Ja, und da habe ich, das kann ich nur sagen, durch Arbeit. Denn ich habe ja nach 45, bin ich ja 3 Stunden gelaufen bis nach Charlottenburg, habe dann 8 Stunden gearbeitet und bin wieder 3 Stunden zurückgelaufen. Das ist 4 Monate. Wir hatten ja 45, da lief ja nichts, da lief keine S-Bahn mehr, keine U-Bahn mehr, keine Straßenbahn mehr, die Straßen waren ja voller Trümmer. Wir haben ja in Berlin keine Brücken mehr gehabt. Also um nach Charlottenburg zu kommen von Wittenau, musste ich 2-mal mit dem Ruderboot über die Spree gesetzt werden. Man kann sich das nicht vorstellen, wie Berlin aussah. Die Straßen waren ja voller toter Menschen, Tiere waren tot, Trümmer waren offen, denn die Häuser, die runtergekommen sind, sind ja nicht in sich zusammengefallen, die sind ja auf die Straßen gefallen. Und nach 4 Monaten, da war es Berlin ein bisschen aufgeräumter.
Was mich persönlich immer sehr fasziniert, gerade wenn man Tagebücher aus dieser Zeit liest, da fällt mir zum Beispiel das von der Journalistin Ruth Andreas Friedrich ein, die relativ früh, schon vor dem Krieg, war ihr klar, wie das Schicksal der Juden sein wird und ihrer jüdischen Freunde. Wussten Sie die ganze Zeit, was mit den Juden passieren wird?
Nein. Also ich habe bis 45 immer noch gedacht, es kommen alle wieder. Wir wussten ja nicht, was passiert. Was ich mir immer noch nicht begreifen kann, dass wir so dumm waren, ein Lager kann ja nur eine gewisse Menge Menschen aufnehmen. Wir wussten aber nicht, dass da jeden Tag so und so viele Züge ankommen, die so und so viele Menschen dahin bringen. Dass diese Menschen ja irgendwo bleiben mussten, das haben wir uns gar nicht vorstellen können und haben wir uns auch gar nicht vorgestellt. Wir haben gedacht, die sind in Lagern und arbeiten da. Dass meine Großeltern nicht überleben, weil sie eben alt waren, das war mir schon klar. Aber ich hatte gedacht, alle anderen kommen wieder. Wir wussten ja nichts von einem Vernichtungslager. Wir wussten nichts davon.
Wann hat sich da bei Ihnen was geändert? Wann ist Ihnen klar geworden, was wirklich passiert ist?
Alles erst nach und nach. Ja. Was wirklich passiert ist, ist nach und nach. Das hätte uns ja umgebracht. Wenn wir alles mit einem Mal erfahren hätten, das hätte man, ich weiß nicht, ob man das überstanden hätte. Also ich habe jahrelang immer noch, bin ich Menschen nachgelaufen, die so ähnlich gelaufen sind wie mein Vater. Und habe immer noch geguckt, ist er das, ist das nicht. Mein Vater hätte sich bestimmt sofort gemeldet. Denn ein Cousin von mir ist ja dem Holocaust entwichen, also ist ja freigekommen. Und der hat ja sofort versucht, mit mir in Verbindung zu kommen. Und zwar, da er ja keinen mehr angetroffen hat, der in Berlin gelebt hat von unseren Verwandten, ist er dann nach Weißensee zu dem Bruder von meiner Mutter gegangen. Und da waren wir auch. Der hatte ein Eisenwarengeschäft gehabt und da war meine Mutti auch beschäftigt. Und zu der Zeit war ich auch da. Und daher konnte er gleich mit mir Kontakt aufnehmen. Und der hatte uns natürlich vieles erzählt, was ich ihm aber nicht geglaubt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Immer mehr und immer schwerere Waffen für die Ukraine. Heute hat Verteidigungsministerin Lambrecht die Lieferung von 7 Panzerhaubitzen aus Deutschland bekannt gegeben. Außerdem sollen ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden, um diese Waffen zu bedienen. Die NATO ist längst Teil des Krieges geworden, auch wenn das offiziell zurückgewiesen wird. Michel Wiss ist Politikwissenschaftler an der Militärakademie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und jetzt für uns am Telefon. Guten Tag, Herr Wiss.
Guten Tag, Herr Ringel.
Sie sprechen von einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Was genau meinen Sie damit?
Also gut, es gibt natürlich nicht die eine allgemeingültige Definition, aber grundsätzlich spricht man von Stellvertreterkriegen, wenn eben externe Akteure, das sind im Normalfall Staaten, versuchen, den Verlauf oder den Ausgang eines bewaffneten Konflikts gemäß ihren eigenen strategischen Zielen indirekt zu beeinflussen. Also das heißt, zu diesem Zweck unterstützen sie dann ein oder mehrere Kriegsparteien, zum Beispiel durch Ausbildung, Finanzierung oder die Bereitstellung von Kriegsmaterial. Und oftmals dann auch noch zum Beispiel durch Austausch nachrichtendienstlicher Erkenntnisse. Und das sind natürlich alles Elemente, die man momentan sieht in der Ukraine.
Sie ziehen auch Vergleiche in Interviews, die Sie schon gegeben haben, habe ich das gelesen, Vergleiche zu Afghanistan, Irak und anderen Kriegen. Wie nah sind sich die Ereignisse in der Ukraine jetzt mit diesen vorangegangenen Kriegen?
Ja, da gibt es Faktoren, die sind natürlich ähnlich. Eben diese Unterstützung findet statt. Ich werde jetzt gerade im Fall der Ukraine fällt die auch schon viel massiver aus, als zum Beispiel das in Afghanistan war, insbesondere zu Beginn des Konfliktes. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Oder zum Beispiel in Afghanistan in den 80er Jahren hat man Aufständische unterstützt, die sogenannten Mujahedin. Und natürlich kommt die Unterstützung jetzt in der Ukraine, die kommt einer international anerkannten Regierung zugute. Da gibt es natürlich auch entsprechende Unterschiede.
Hat dieser Krieg im Grunde schon vor dem 24. Februar begonnen? Weil einige Faktoren, die Sie gerade aufgezählt haben, das hat ja damals schon stattgefunden. Also der Westen hat ja auch die Ukraine schon massiv militärisch unterstützt.
Ja, genau. Also es gibt ein Unterstützungsprogramm durch die NATO. Das findet statt seit 2015 schon. Da werden ukrainische Streitkräfte ausgebildet. Unter anderem auch Spezialkräfte. Aber ich würde sagen, das jetzt spezifisch, das natürlich noch keine eigentliche Kriegsunterstützung, weil klar, es haben zwar Kämpfe im Donbass stattgefunden, aber der eigentliche Krieg, der würde ich schon sagen, der hat begonnen am 24. Februar eben mit dem Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine.
Jetzt ist ja die große Frage, worauf lässt sich der Westen da ein? Also das Ziel ist klar, die Ukraine militärisch unterstützen. Und da haben ja auch führende westliche Politiker klar und deutlich gesagt, Russland in die Knie zwingen. Aber wie riskant kann das unterm Strich für den Westen sein?
Ja, sehr schwierig zu quantifizieren. Aber ich würde sagen, Risiken, die existieren auf jeden Fall. Also diese Stellvertreterkriege zum Beispiel, die sehr oft haben die unbeabsichtigte Konsequenzen, zum Beispiel sogenannte Spillover-Effekte, also ein Überschwappen des Konflikts auf Nachbarstaaten. Natürlich können auch Waffenlieferungen können in falsche Hände geraten, werden zum Beispiel zweckentfremdet und tauchen dann auf anderen Konfliktschauplätzen wieder auf später. Und natürlich besteht auch die Gefahr einer Eskalation, je nachdem wie Russland auf diese externe Unterstützung reagieren wird. Da diese Gefahren, die bestehen auf jeden Fall.
Wenn Sie sagen, das hängt natürlich davon ab, wie Russland reagiert. Nun sitzen Sie ja nicht dort in den internen Zirkeln, wo da gerade besprochen wird, wie man jetzt reagiert. Aber welche Optionen sehen Sie denn für die russische Militärführung?
Ja, auch hier, da gibt es ganz verschiedene Optionen. Oder dafür macht man ja auch jeweils Eventualplanung, um sich genau auszumalen, wie man so einen Konflikt weiterverfolgt. Natürlich, das sieht man ja schon, dass Russland momentan versucht, die Unterstützung aus dem Westen und eben insbesondere Waffenlieferungen zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Momentan geschieht das, soweit ich das überblicken kann, vor allem durch die Bekämpfung von staatlichen Zielen innerhalb der Ukraine. Und natürlich könnte Russland theoretisch auch versuchen, solche Lieferungen bereits vor der Grenze zu stoppen. Davon hat man bisher abgesehen, weil das natürlich auch eine Reaktion der NATO zur Folge hätte. Und zwar eine Reaktion bis hin vermutlich zu einer direkten Intervention. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Russen auf diese westliche Unterstützung, die werden sie nicht so schnell vergessen. Und deshalb werden sie auch früher oder später versuchen, es Europa und auch den Vereinigten Staaten mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Das klingt jetzt so, als ob diese Eskalationsspirale ganz automatisch sich immer weiter dreht. Gibt es da Momente, die das Ganze zum Stoppen bringen können?
Ja, ich würde sagen, ja, die gibt es auf jeden Fall, oder? Jede Partei, all diese indirekten oder auch direkt involvierten Kriegsparteien, die werden sich immer wieder ihre eigenen Kalküle machen und sich überlegen, können wir hier einen Schritt weitermachen oder nicht. Ich meine eben die Tatsache, dass die Russen zum Beispiel eben noch keine Ziele außerhalb der Ukraine angegriffen haben, spricht ja genau dafür, dass diese Spirale sich nicht eben einfach automatisch weiterdreht, sondern dass da natürlich von allen Seiten Risikoeinschätzungen gemacht werden.
Nun haben die USA angeblich mit Satellitenaufklärung dazu beigetragen, russische Generäle zu töten und das Kriegsschiff Moskwa zu versenken. Also da haben wir jetzt schon den Weltraum mit in diesen Krieg einbezogen, wenn das stimmt. Kann das im Weltraum weitere Folgen haben?
Also ich würde zuerst mal ganz grundsätzlich sagen, das ist ein wirklich weiter sehr entscheidender Aspekt der Unterstützung für die Ukraine. Oder sie profitiert enorm von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen und Aufklärungsdaten seitens der NATO und insbesondere den USA. Also neben Satelliten kommen hier auch weitere Elemente des NATO-Sensorverbunds zum Einsatz. Das ist zum Beispiel luftgestützte Frühwarnsysteme, Aufklärungsdrohnen und so weiter. Das heißt, auch eine Zerstörung von solchen Satelliten, die hätten nicht unbedingt das Ende dieser Unterstützung zur Folge. Russland verfügt nun zwar über diese Antisatellitenwaffen, aber ich glaube nicht, dass es die tatsächlich einsetzen wird. Ich halte es für unwahrscheinlich, weil das hätte wohl dann auch die Ausrufung des NATO-Bündnisfalls zur Folge, dass sich um einen direkten Angriff auf einen Mitgliedstaat, nämlich in diesem Fall die USA, handeln würde.
Bei all diesen Einschätzungen, die Sie gerade geben, das sind ja militärische mehr oder weniger. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, bei so vielen Optionen, die sich militärisch dann noch ergeben, Friedensbemühungen, über die immer wieder gesprochen wird, sind die unter solchen Bedingungen überhaupt realistisch zurzeit?
Gut, ich meine, es liegt grundsätzlich in der Natur der Sache, dass man Verhandlungen ja auch über einen Waffenstillstand oder Friedensschluss, die führt man immer mit dem Gegner. Aber ich denke schon, dass die aktuellen Umstände, die erschweren solche Verhandlungsbemühungen doch eher. Interessant ist ja auch, dass diese Informationen im Netz zur US-Rolle, sagen wir bei der Tötung dieser Generäle oder auch beim Angriff auf die Moskau, die stammen ja angeblich auch aus US-Regierungskreisen. Da stellt sich ja natürlich auch die Frage, was sollten genau damit bezweckt werden. Vielleicht ist das ein Versuch, den Russen die Aussichtslosigkeit ihres eigenen Handelns aufzuzeigen, aber ob Moskau dann diese Einschätzung, dass das System tatsächlich aussichtslos ist, weiter teilt, das ist meiner Meinung nach sehr fragwürdig.
Danke herzlich für diese Live-Einschätzungen an Michel Wiss. Er ist Politikwissenschaftler an der Militärakademie der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.